Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Ich sag mal, in einem gut ankultivierten Spülschwamm kann man ungefähr so 1 Milliarde Keime erwarten.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Temperaturen steigend, Tage werden wieder länger und bei vielen steht der Frühlingsputz vor der Tür. Die perfekte Zeit, um seine eigenen 4 Wände auf Vordermann zu bringen.
Was denken ihr? Wo in eurer Wohnung verstecken sich die meisten Keime und Bakterien? Viele denken sofort ans Bad oder an die WC-Schüssel. Mein Name ist Fabio Schmid und mein heutiger Gast ist der Boris Kolvenbach. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Und er zeigt mir auf, dass es in der Realität oft ganz anders aussieht. Wir reden über typische Fehler beim Putzen, hartnäckige Reinigungsmythen und darüber, warum ein paar sogenannte Wundermittel aus dem Internet mehr Show als Wirkung sind. Außerdem klären wir, was wirklich Sinn macht und wie viel Hygiene in den eigenen 4 Wänden zu viel ist. Herr Kolvenbach, herzlich willkommen im Durchblick.
Danke, Herr Schmidt.
Welche typischen Fehler machen wir alle daheim beim Putzen?
Ziemlich große Hygieneprobleme gibt es eigentlich in der Küche oder kann es in der Küche geben. Was häufig vorkommt oder was ich jetzt bei uns auch in diversen Kaffeeküchen oder sowas sehe, sind irgendwelche Küchenschwämme, Spülschwämme, die da halt irgendwie schön feucht in der Ecke rumliegen. Da sollte man eigentlich darauf achten, dass die, wenn sie verwendet wurden, dass man die ordentlich ausspült, dass da nichts mehr drin ist, dass sie möglichst trocknen können, weil sich dann da halt ganz viele Keime ansammeln können.
Generell also vor allem, wenn es nass sind lang, oder wie?
Ja, genau. Also eben was Bakterien oder auch Pilze, aber eben auch super finden, die brauchen halt was zum Essen, also irgendwelche Nährstoffe zum Beispiel, eben wenn man Essensreste oder sowas noch im Spülschwamm hat, die brauchen Feuchtigkeit und die brauchen halt ein bisschen Wärme und wenn man denen das alle 3 Faktoren gibt, dann haben die richtig gute Bedingungen, deswegen sollte man schauen, dass man ihnen zumindest die Nährstoffe klaut, indem man dann den Spülschwamm danach relativ gut ausspült und den Schwamm dann eben auch trocknen lässt.
Was empfehlen Sie, wie lange kann man so einen Schwamm benutzen, bevor man einen neuen müsste nehmen?
Faustregel, ich würde mal sagen, wenn er anfängt, unangenehm zu riechen, dann hätte man ihn vor 2-3 Tagen austauschen sollen. Am besten wahrscheinlich einmal alle paar Tage austauschen und die meisten Schwämme kann man ganz normal mit Handtüchern oder sowas in der 60-Grad-Wäsche mitwaschen, dann sind die eigentlich danach auch wieder wunderbar.
Gibt es irgendwelche Reinigungsmythen, wo wir so kennen, wo halt besonders hartnäckig sind?
Ich würde mal sagen, alles, was man auf YouTube sieht, das ist noch super, wenn man Soda mit Essig mischt und dann denkt, das ist jetzt ein super Reinigungsmittel. Was man in dem Fall macht, man mischt eine Säure, also eben Essig, mit einer Base, also Soda. Das, was dann so schäumt und so furchtbar sauber aussieht, das ist halt einfach Kohlensäure, die rausgetrieben wird. Und schlussendlich habe ich dann nachher eigentlich mein Reinigungsmittel neutralisiert. Das heißt, ich habe weder die Reinigungskraft von der Säure noch die Reinigungskraft von der Base. Das heißt, das taugt eigentlich nachher gar nichts. Ja, allgemein würde ich mal sagen, ein guter Mythos auch bei Reinigungsmitteln ist, viel hilft viel. Meistens werden die auch so Spülmittel oder sowas oder andere Mittel werden heillos überdosiert. Also da sollte man eigentlich schauen, dass man da, also sowohl aus finanzieller Sicht als auch aus umwelttechnischer Sicht sollte man schauen, dass man da eigentlich nicht mehr verwendet als eigentlich nötig.
Jetzt, wie schlimm ist es, wenn man zum Beispiel mit Strassenschuhen in die Wohnung kommt und die nicht draußen abzieht oder halt auch mit Kleidern, wo man den ganzen Tag unterwegs war, auf dem Sofa hockt oder ins Bett liegt?
Wenn es trocken ist, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich meine, man hat schlussendlich eigentlich auch überall irgendwie Keime mit Straßenkleidung, würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht so dramatisch, wenn man jetzt nicht gerade mit total verdreckten Schuhen in die Wohnung läuft und die Wohnung auch zwischendurch dann auch reinigt. Also wir ziehen nur zu Hause die Schuhe immer aus, deswegen also es geht schon, aber ich denke mal, wenn man zwischendurch dann putzt, dann sollte es okay sein, aber schöner wäre natürlich, wenn man zumindest die Schuhe auszieht, weil man da halt doch ziemlich viel mit reinbringt.
Jetzt, wo in der Wohnung, meinen Sie, sind die meisten Bakterien oder wo sammeln sich die am meisten an?
die meisten erwarten immer Wunder was von irgendwelchen Toilettensitzen und Türklinken von den WCs. Das meiste hat man tatsächlich irgendwie in Küchenschwämmen, auf Computertastaturen. Computertastaturen sind super, weil da halt meistens irgendwelche Ritzen sind, wo man dann halt langfristig irgendwas anzüchten kann. Smartphone-Bildschirme, wobei man auch immer eben schauen muss, also es hängt eben nicht nur davon ab, was man, also wie viele Keime wir haben. Also da ist es halt auch ganz wichtig, dass man eben anschaut, was für Keime sind drin. Wenn wir jetzt eben anschauen, also wir hatten ja eben die Spülschwämme. Ich habe es extra nochmal nachgeschaut, wobei es hängt immer ein bisschen von der Studie ab, wer die Studie mit welchen Schwämmen gemacht hat. Aber in einem Spülschwamm, ich sag mal in einem gut kultivierten Spülschwamm, kann man ungefähr so 1 Milliarde Keime erwarten. Das klingt erstmal stark beeindruckend, sollte aber von der Keimzahl her ungefähr einem guten Becher Joghurt entsprechen. Aber eben da muss man jetzt wieder die Qualität von den Keimen beachten. Also bei Joghurt sind das halt irgendwelche Milchsäurebakterien, die allgemein anerkannterweise als gut für den Darm gelten oder auch wo man weiß, dass sie halt eigentlich gut für unser Mikrobiom sind. Und im Spülschwamm ziehe ich mir natürlich alles Mögliche an. Das heißt, wenn ich da mir vielleicht oder irgendjemand sich nach dem WC-Besuch die Hände nicht gewaschen hat, dann kann ich mir da irgendwelche Fäkalkeime reinziehen. Die wachsen da auch gut an. Von daher muss man halt immer schauen, welche Keime man wo hat. Also eben Computertastaturen, Spülschwämme, Smartphone-Bildschirme. Im Bad alles, was irgendwie so feucht bleibt, vielleicht nicht unbedingt eben der WC-Sitz selber. Die sind meistens relativ sauber, erstaunlicherweise. Aber irgendwelche Ritzen und Fugen und sowas, wenn die feucht bleiben, dann kann sich da eigentlich auch gut was ansammeln. Kommt eigentlich, schätze ich mal, in den meisten Bädern vor, dass man da an irgendwelchen Stellen mal so ein bisschen Stockflecken sich ansammeln hat. Die wachsen auch gerne, also das sind dann wahrscheinlich irgendwelche Pilze, die wachsen gerne auch im und auf dem Silikon oder halt irgendwelche orangen, pinken Schmierfilme. Das ist dann halt eine Folge, wenn sich da halt Feuchtigkeit sammelt und länger eben auch halten kann.
Gibt es denn irgendwelche schädliche Reinigungschemikalien, wo wir nutzen, und gibt es da sinnvolle Alternativen?
Also generell würde ich sagen, dass die meisten Reinigungsmittel, wenn man sie sachgemäß verwendet und den eben auch verwendet, wenn es nötig ist, dann sind die eigentlich nicht schädlich. Vorausgesetzt natürlich, man beachtet die Sicherheitshinweise. Wenn man jetzt beispielsweise mit Javelwasser oder sowas, muss man halt dementsprechend vorsichtig sein, weil es halt auch eine ätzende Wirkung hat und nicht nur aggressiv ist gegen Keime, sondern auch die Kleidung ganz gut bleichen kann. Generell würde ich sagen, man sollte nicht zu großzügig sein eben mit irgendwelchen antibakteriellen Mitteln. Also eben, ich habe jetzt gerade gesagt, wie viel Keime überall sind. Aber wie gesagt, die meisten davon sind relativ harmlos. Dementsprechend muss man jetzt nicht ständig alles mit antibakteriellen Mitteln bombardieren. Also die reinigungsaktiven Substanzen selber sind in der Regel relativ harmlos mit vernünftigem Einsatz. Problematisch werden halt Duftstoffe, Konservierungsmittel, weil die eben auch in nicht geringen Anteilen drin sind. Und je besser das Ganze dann riecht, desto angenehmer findet man es vielleicht. Auf der anderen Seite sind aber gerade diese Duftstoffe und diese Konservierungsmittel nachher relativ schlecht abbaubar in der Umwelt. Das heißt, die haben wir dann da. Was auch noch ganz spannend ist, irgendwelche Reinigungsmittel, die dann so einen schönen schillernden Perlmutt-Effekt oder sowas haben. Das sieht großartig aus, trägt zur Reinigungsleistung exakt null bei und basiert meistens auf irgendwelchen Mikroplastikmischungen, die man dazu gemischt hat. Also von daher würde ich mal sagen, je einfacher, desto besser eigentlich. Und je mehr das Ganze optisch hermacht oder vom Duft her macht, desto eher würde ich jetzt persönlich davon die Finger lassen.
Also kann man auch zu super und zu überhygienisch sein?
In vielen Bereichen würde ich mal sagen, ist es jetzt gar nicht nötig, dass man da ständig mit antibakteriellen Mitteln drauf geht. Im schlimmsten Fall kann es natürlich sein, dass dann unser Immunsystem sich zu sehr langweilt und dann anfängt, sich mit dem eigenen Körper zu beschäftigen. Dann kriegt man vielleicht irgendwelche Allergien. Da, wo ich herkomme, sagt man, Dreck reinigt den Magen. Das heißt, man ein bisschen was an Antibakterien oder an Bakterien sollte man eigentlich sich auch zumuten können, wenn man jetzt nicht gerade gesundheitlich beeinträchtigt ist. Aber ich würde mal sagen, gesunde Menschen sollten eigentlich auch ein bisschen Keimbelastung abkönnen, dass man da jetzt nicht alles unbedingt sauberer halten muss als nötig.
Wenn wir so zurückdenken, so vor 5 Jahren ist ja Corona-Pandemie gewesen und haben wir viel negative Gedanken. Jetzt ja. Im Bereich Hygiene hätte ich uns eigentlich schon so ein bisschen auf einen positiven Weg gebracht. Oder was denken Sie da?
Prinzipiell ja, wobei ich auch da allgemein den Eindruck habe, dass das Gedächtnis da auch schon wieder nachgelassen hat. Ich würde mal sagen, so hygienemäßig gab es da, denke ich mal, ganz, ganz gute Ansätze, dass dann die Leute, wenn sie sich krank gefühlt haben, zu Hause geblieben sind oder halt eine Maske angezogen haben, dass sie keine anderen Leute anstecken.
Händewäsche.
Hände waschen ist ein Klassiker. Das geht immer. Ja, ich glaube, wir waren zwischendurch mal besser, aber es hat jetzt auch wieder ein bisschen nachgelassen.
Ja, genau. Wie sieht es denn mit unserem Trinkwasser aus? Ist das sicher so in der Schweiz? Wir haben ja das Riesenprivileg, dass wir einfach vom Hahn können trinken.
Das ist eigentlich unbezahlbar. Trinkwasser, also es gab jetzt gerade, was jetzt so diese Ewigkeitschemikalien, diese perfluorierten Substanzen angeht, gab es jetzt in letzter Zeit, glaube ich, ziemlich viel Tumult, was man da jetzt wieder Neues gefunden hat. Generell ist Trinkwasser nicht nur bei uns, sondern ich glaube in den meisten Ländern, in denen man halt wirklich Trinkwasser hat, das am besten untersuchte Lebensmittel. Das heißt, für Trinkwasser gelten in der Regel strengere Richtwerte als für sogar für abgefülltes Mineralwasser. Das heißt, das Trinkwasser ist generell oder muss generell sauberer sein als irgendwelches Wasser, was ich aus der Flasche kaufen kann. Man findet mittlerweile natürlich einen Haufen an Substanzen im Trinkwasser. Das liegt aber nicht zuletzt daran, dass halt auch im Laufe der Zeit die Analytik immer besser geworden ist. Das heißt, man kann mittlerweile Substanzen nachweisen, die sind im Sub-Nanogramm-Bereich, also 10 hoch oder beziehungsweise ein Milliardstel Gramm. Das heißt, wenn ich beispielsweise im Sahnersee ein Stück Würfelzucker versenken würde, das könnte ich mit den Geräten theoretisch nachweisen. Ich habe jetzt ein paar Rechnungen vorher noch basishalber gemacht. Also eben, das kann man sich dann halt auf die jeweiligen Seen umrechnen. Ich glaube, für einen Zürichsee bräuchte man 1 Kilo Zucker, könnte man aber dann auch noch theoretisch nachweisen. Das heißt, wir sind extrem empfindlich geworden, was so den Nachweis von verschiedenen Substanzen angeht. Und nur, dass man es drin hat, heißt aber noch nicht, dass es gefährlich ist, was jetzt eben auch noch nicht so lange her ist, dass man halt wirklich dann gesehen hat, dass in nahezu allen Grundwasserfassungen in der Schweiz Trifluoressigsäure nachweisen konnte, was an und für sich erstmal besorgniserregend klingt. Aber generell, das Positive ist, man hat es in Bereichen nachgewiesen, in denen es eigentlich noch lange nicht schädlich für uns sein sollte. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Sache, dass man es gefunden hat. Und dementsprechend sollte man dann auf jeden Fall auch wachsam sein. Nicht zuletzt eben, weil Trifluoressigsäure aus der Abteilung eben von diesen perfluorierten Verbindungen, von diesen Ewigkeitschemikalien relativ schlecht abbaubar ist. Also da haben wir gerade bei uns auch Projekte laufen, um zu schauen, wie es da mit der Abbaubarkeit aussieht. Und auf der anderen Seite kommt es unter anderem als Abbauprodukt von anderen Verbindungen, zum Beispiel irgendwelchen Pestiziden. Wenn die abgebaut werden, dann entsteht dabei unter anderem Trifluoressigsäure. Es wird aber auch in diversen Chemieproduktionsbereichen wird das halt eingesetzt. Dadurch ist vermutlich davon erstmal auszugehen, dass die Konzentrationen vielleicht sogar noch steigen werden. Da wir aber eben im Moment in einem Bereich sind, wo es definitiv unschädlich ist, sollten wir deswegen vielleicht einfach nur wachsam sein. Das heißt, man sollte sich jetzt eigentlich nicht unbedingt Sorgen deswegen machen.
Wenn Sie jetzt 3 Regeln hätten, wo für einen hygienischen, aber auch gesunden Haushalt nennen müssen, welche wären das?
Da würde ich wahrscheinlich eben nochmal auf den Küchenschwamm zurückgehen, schauen, dass die halt ordentlich gespült werden und gewechselt werden. Vielleicht weniger am Laptop oder weniger am Computer essen. Das ist auch schon mal eine gute Regel. Das ist alles, was dann da halt in der Tastatur übrig bleibt, das ist dann nicht unser Essen, sondern das von irgendwelchen Keimen, die dann dazwischen leben können. Ja, generell würde ich mal sagen, kann man sich eigentlich auch ganz gut auf die eigenen Sinne verlassen. Eben, ich meine, das geht ja dann auch Richtung Lebensmittelhaltbarkeit oder sowas, dass man halt auch, bevor man jetzt irgendwie aufs Haltbarkeitsdatum schaut oder dass man halt einfach sich darauf verlässt, dass man selber irgendwie eine Ahnung hat, ob Sachen gut oder schlecht für einen sind. Ob das jetzt ein Spülschwamm ist, wenn der nicht mehr gut riecht, dann erstmal in die Wäsche damit. Oder beispielsweise, dass das Joghurt, das jetzt vielleicht vor einer Woche abgelaufen ist, wenn man dran riecht und es riecht noch nach Joghurt, wird es auch noch Joghurt sein und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch oder beziehungsweise ist es eigentlich sehr gut genießbar.
Das ist doch ein sehr guter Abschluss, würde ich sagen. Herr Golombach, danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch und das Mitwirken im Durchblick.
Ich danke Ihnen.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere es doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst, dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabio Schmid, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.